herzlich willkommen zum Uncast Episode 133. Kleine, nicht so große Fische heißt die Folge. Das weiß ich jetzt ausnahmsweise schon mal am Anfang der Folge. Gar nicht schlecht, ne? Aber bietet sich auch an, ja. Da sind so Sachen drin wie zum Beispiel Mobilfunknetze von Google, ja, oder beispielsweise auch soziale Netzwerke, ja, sagen wir mal, so ein Wettstreit halt, ja, den kennen wir ja schon seit Jahren. Und, aber was auf jeden Fall, ja, heute sehr interessant ist, wo ich auch schon drauf warte, ist der Bericht vom Markus von smartphonefan.de, weil er hat sich mal das Samsung Galaxy S Duos angeschaut und da gibt's eine kleine Überraschung. Ja, ich habe erlaubt natürlich vor der Sendung das Ganze zu hören, ist ja klar. Und ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ja, auf jeden Fall, ich lasse es jetzt einfach mal ohne weitere Kommentare. Markus von smartphonefan.de, Samsung Galaxy S Duos.
Ja, dann auch von mir herzlich willkommen im Uncast in der aktuellen Ausgabe. Ich habe es ja bereits angekündigt, das Samsung Galaxy S Duos steht heute auf dem Programm bei mir. Zweites Dual-SIM-Handy, was ich mir kurzfristig zugelegt hatte. Aber ich sag's direkt, ich habe das Gerät bereits wieder abgegeben, weil ich damit wirklich überhaupt nicht zufrieden bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Und für jemanden, der wirklich ernsthaft mit einem Smartphone arbeiten möchte, muss ich auch ganz klar sagen, Kaufwarnung sollte man sich definitiv nicht zulegen. Das schon mal im Prinzip vorab. Ich sag mal ein paar Eckpunkte zu dem Gerät. Es ist wirklich gut verarbeitet, es macht was her, es sieht gut aus. Es hat ein 4 Zoll Display mit 800x480 Pixel. Es hat Android 4.04, also Ice Cream Sandwich. Ob es ein Update auf Jelly Bean gibt, weiß ich nicht. Also offiziell angekündigt ist da bisher nichts. Allerdings ist das natürlich jetzt auch kein Modell, wo man jetzt sagen kann, das ist ganz besonders beliebt. Und Samsung beeilt sich vielleicht auch nicht besonders, irgendwelche Updates, sagen wir mal, für dieses Gerät jetzt mitzuteilen. Also insofern, das heißt jetzt noch nicht, dass es kein Jelly Bean Update gibt. TouchWiz natürlich ist drauf, und zwar die Version, wie wir sie auch vom Samsung Galaxy S3 oder vom Samsung Galaxy Note 2 kennen, also schon die neue TouchWiz-Oberfläche. Das Gerät verfügt über eine 5-Megapixel-Kamera mit vierfachem Digital-Zoom. Dann hat es 1,78 GB internen Speicher. Das ist zwar wenig, reicht aber für Apps eigentlich normalerweise völlig aus. Man kann eine bis zu 32 GB große MicroSD-Speicherkarte verwenden. Ist also auch okay. Und zum Lieferumfang gehören neben dem Handy selbst natürlich das Ladekabel. Es ist ein separates Ladekabel mit Micro-USB natürlich Stecker. Ein Micro-USB-Kabel liegt zusätzlich noch bei. Ein Headset liegt bei, einer Kurzanleitung gibt's natürlich auch. Und ja, das ist im Prinzip nicht verkehrt. Es macht schon was her, das Handy. Das muss ich schon sagen. UMTS auf einer der beiden SIM-Karten, ansonsten GSM. Welche Karte gerade UMTS machen soll, kann man umschalten. Aber das große Problem beim Samsung Galaxy S Duos ist, wie es bei vielen Dual-SIM-Geräten der Fall ist, es ist relativ schwach auf der Brust. Es hat einen Qualcomm-Prozessor, Single-Core 1 GHz und 512 MB Arbeitsspeicher. Und genau das ist das Problem. Wer dieses Gerät zum Telefonieren nutzen möchte, wer dieses Gerät nutzen möchte, um hier und da eine SMS zu schreiben, hier und da eine Google-Talk-Nachricht oder auch eine E-Mail auszutauschen, kein Problem, kann man definitiv empfehlen. Wer das Gerät allerdings auch als echtes Smartphone einsetzen möchte, hier ein Update auf Facebook posten, dort Google Plus, dann wieder, ich sag mal, mit dem Google Reader RSS-Feeds mal nachgucken und zwischendurch E-Mails lesen, wo der Push-Dienst im Hintergrund läuft, da muss ich ehrlich sagen, da braucht man sehr, sehr viel Geduld. Das Gerät wird ganz schnell, ganz, ganz langsam und ich muss ehrlich sagen, für mich ist das nicht akzeptabel. Also auch nicht, wenn ich bedenke, dass das Gerät für um die 210 Euro zu bekommen ist. Ich habe 218 Euro bei Amazon bezahlt, aber wie gesagt, ich habe das Gerät also wieder zurückgeschickt. Das ist ja bei Amazon kein Problem. Es ist wirklich definitiv langsam. Also man geht in die Gmail-App geht eigentlich noch. Ich verwende parallel die normale E-Mail-App, weil ich drei verschiedene E-Mail-Adressen verwende. Eine private, das ist die Gmail, eine geschäftliche und noch eine für Online-Foren und ähnliches. Um das eben auch ein bisschen voneinander trennen zu können. Die geschäftliche lese ich im Urlaub zum Beispiel nicht mit. Foren kann auch mal sein, wenn ich mal wenig Zeit habe, dass ich die nicht mitlese. Also insofern macht die Trennung gerade in meinem Fall schon Sinn. Und die normale E-Mail-App für IMAP, für Exchange, für POP3-Postfächer, die ist normalerweise noch okay. Aber schon das Wechseln von einer E-Mail in die andere, muss ich sagen, dauert wirklich sehr, sehr lang. 5-Megapixel-Kamera, okay, kann man nicht so viel erwarten, die ist jetzt auch nicht so wirklich doll. Und was also wirklich ein No-Go für mich ist, BeyondPod, die berühmte und beliebte Podcast-Applikation, hat bei mir Aussetzer produziert, wahrscheinlich wegen der schwachen CPU und dem geringen Arbeitsspeicher. Ja, ich meine, natürlich, da läuft Google Plus im Hintergrund, Facebook und Twitter, E-Mail-Push läuft im Hintergrund mit. Also das ganze Datensync-Zeug läuft natürlich. Und ja, hier und da hat eben wirklich BeyondPod Aussetzer produziert. Das habe ich also bei anderen halbwegs aktuellen Geräten so noch nie erlebt. Das kenne ich vom Nokia Communicator vor Urzeiten, dass es bei Webradio hier und da mal Aussetzer gab. Aber das waren natürlich Zeiten, da waren die Smartphones halt auch noch nicht so ausgereift, hatten noch keinen so starken Prozessor und so weiter. Also das muss ich ehrlich sagen, das bringt's nicht. Also es bringt es definitiv nicht. Kann ich so wirklich nicht empfehlen. Was gut gelöst ist, ist die Dual-SIM-Funktion, also sehr schön im Prinzip Menü geführt, intuitiv bedienbar. Man kann auswählen, ob man jetzt welche der beiden SIM-Karten für Telefonate, für SMS und MMS, für Videotelefonie und für Daten genutzt werden soll. Man kann da auch hin und her switchen. Man kann auch sagen, bei Anrufen beispielsweise, ich möchte bei jedem Anruf gefragt werden. Man kann oben über die Notification-Bar hin und her schalten zwischen den beiden SIM-Karten für Anrufe. Also das ist schon, also menütechnisch, betriebssystemtechnisch ist das alles schon sehr, sehr gut gelöst, aber das Gerät ist einfach für den, es ist auch schön klein und handlich, wer also jetzt wirklich ein kleineres Gerät sucht, 4 Zoll Display, wie gesagt, dafür ist es wirklich eine feine Sache. Also so vom Formfaktor her und so gefällt es mir wirklich super gut. Das Problem ist schlicht und ergreifend die CPU und der Arbeitsspeicher. Das ist definitiv zu gering und deswegen habe ich mich von dem Gerät auch wieder getrennt. Kann ich also definitiv nicht empfehlen. Der Akku, der ist also wirklich noch ganz gut. Also trotz intensiver Nutzung, ich finde, man kommt also schon über den Tag. Gar kein Thema. Und was halt eben das Key-Feature ist, das wichtigste Feature meiner Ansicht nach ist halt wirklich die Dual-SIM-Funktion. Wobei ich eines sagen muss, das ist jetzt wirklich, ich habe es ja schon gesagt, von der CPU her und vom Arbeitsspeicher her sehr, sehr schwach. Und man kann über die SIM-Valley-Mobile-Geräte von Pearl sagen, was man will. Man bekommt dort mittlerweile, wenn man die aktuellen Modelle wählt, mehr für im Prinzip das gleiche Geld oder für kaum mehr Geld. Ja, also wenn wir gerade das SPX 12 nehmen, das wir letzte Woche im Uncast hatten, dann ist das SP360 noch angekündigt mit 4,8 Zoll Display, mit 4,8 Zoll mit hoher Auflösung auch Dual-Core-CPU, 1 GB Arbeitsspeicher und so weiter. Das sind alles Leistungsdaten, die sind deutlich höher als beim beim Samsung. Und da muss ich ehrlich sagen, dass Samsung dafür, dass das auch erst seit wenigen Monaten auf dem Markt ist, ist es relativ schwach. Ich meine, dass ein Samsung Galaxy Y Duos oder auch ein Samsung Galaxy Ace Duos, was ja im Prinzip die zwei Kartengeräte der Einsteigermodelle von Samsung sind, dass diese Geräte jetzt nicht so hochwertig sein können und im Prinzip auch, ich sag mal, von den technischen Leistungsdaten her auf dem Niveau der entsprechenden Single-SIM-Geräte sind. Das ist ja eigentlich logisch, das ist ja eigentlich klar. Aber bei einem Gerät der Samsung Galaxy S-Klasse, sage ich jetzt mal, hätte ich mir dann doch deutlich mehr erwartet, muss ich ganz klar sagen. Es ist schade, von den Features wäre es wirklich gut. Es bietet auch die Möglichkeit, beispielsweise auch Tethering und solche Geschichten, UMTS, HSPA, LTE natürlich noch nicht, das ist klar. Akku auch einigermaßen, also muss ich wirklich sagen. Aber mit der CPU kann man definitiv nicht leben. Es gibt zum Glück Alternativen. Wir werden nächste Woche im Uncast auch eine dabei haben. Und zwar von Alcatel OneTouch, was ja mit dem ehemaligen Alcatel, mit dem französischen Hersteller, eigentlich gar nichts mehr zu tun hat. Alcatel OneTouch ist heute nur noch eine Marke des chinesischen Herstellers TCL. Und der hat bereits seit geraumer Zeit ein Gerät namens 997D im Angebot, das auch in Deutschland zum kleinen Preis zu bekommen ist, für unter 200 Euro nämlich bereits. Und das, muss ich sagen, hinterlässt einen deutlich besseren Eindruck als das Samsung. Also wie gesagt, Kaufwarnung von mir, Samsung Galaxy S Duos maximal für Einsteiger empfehlenswert. Und dafür, muss man ehrlich sagen, ist das Gerät im Vergleich zu anderen definitiv zu teuer. Das war's dann für heute von mir im Uncast. Wir hören uns dann voraussichtlich nächste Woche wieder.
Ja, also noch nie habe ich einen Bericht von Markus gehört, der so vernichtend war, ja, muss man ganz klar sagen. Der Markus ist normalerweise immer so ein bisschen diplomatisch, was durchaus okay ist, ja, finde ich sehr gut. Aber hier, ne, das gibt mir zu denken, wenn der Markus schon so vehement da sagt. Also da sollte man sich das Ganze auf jeden Fall mal angucken, wenn man damit geliebäugelt hat, bevor man da vielleicht dann zuschlägt. Und am Schluss, ne, also Alcatel, ich hatte ja mit dem Markus schon mal drüber geredet, Alcatel, ich bin fast vom Stuhl gefallen, was, die gibt's noch? Ach so, okay, eine chinesische Firma, naja gut, okay. Auch da bin ich mal drauf gespannt, auf die nächste Woche. Ich hoffe, das klappt bei Markus da, was da dann mit dem Alcatel es auf sich hat. Ja, aber um beim Samsung Galaxy mal zu bleiben, genauer gesagt, das Samsung Galaxy Note 8, ja, das ist jetzt, naja, sagen wir mal, von mehreren Mitarbeitern von Samsung bestätigt worden, ja, und es gibt auch schon jede Menge keine Screenshots, aber jede Menge Bilder von einem Galaxy Note 8. Wird natürlich mit dem S Pen geliefert, beziehungsweise ist fähig, mit dem S Pen umzugehen, was ja die Note-Serie hier auszeichnet, ja, klar, und der Name lässt schon vermuten, welch Wunder, ein 8-Zoll-Tablet, wow, hui, ne, unfassbar. Aber durchaus interessant ist das Design. Dasselbe Design, wie schon der Arcos benutzt hat in einem seiner neuen Tablets. Und jetzt eben das Samsung-Tablet sieht genauso aus. Ich weiß ja nicht. Warum macht man sowas? Aus Trotz? Mir gefällt das Design nicht. Ja, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht beim iPad und also beim iPad Mini, und es gefällt mir auch nicht beim Samsung. Sorry, ich möchte ein anderes Design haben. Das ist nix. Ja. Aber ich bin ja da immer ein bisschen ja kontrovers, denke ich mal. Die Daten sind exzellent, ja, also 1280x800 Pixel Auflösung für diese Größe. Durchaus super. Android 4.2 Jelly Bean soll da drauf sein. 2 GB Hauptspeicher, 16 bzw. 32 GB interner Flashspeicher. Auch ein Micro SD-Card-Slot soll drin sein. 5 Megapixel Kamera hinten und 1,3 Megapixel Kamera für Front-Facing-Aufnahmen. Plus ist 4.0 und eine 4600 Milliampere Akku, ich sag immer Batterie, weil es in Englisch Battery heißt. Fertig, so. und das Ganze mit 330 Gramm Gewicht, sehr, sehr leicht. Also die Größe der Batterie lässt ahnen, dass hier einiges möglich sein wird mit dem Tablet an Laufzeiten, weil ein 8 Zoll Display mit so einer großen Batterieleistung, das müsste eigentlich dann durchaus vertretbare Standby- und Benutzungszeiten geben. Also für etliche Stunden Video dürfte da gesorgt sein. Sag ich jetzt einfach mal so blau. Ja. Ja. Also ich denke, das ist eine ganz gute Geschichte, bis eben auf das Design, das gefällt mir eben überhaupt nicht. Allerdings, ich kann mir durchaus vorstellen, dass gerade das Design einige Leute dann eher ansprechen wird. Auch wenn ich es nicht mag. Soll ja passieren. Ein Konkurrent, jetzt haltet euch fest. Das sieht genauso aus. Also wird wahrscheinlich nicht nur Samsung wieder verklagt werden, sondern auch noch Hyundai. Die bringen nämlich das T7 Tablet raus und das sieht genauso aus. Kommt mit einem 7 Zoll Display, also ein ganzes Zoll kleiner vom Display her. Mit einem 1,4 GHz Quad-Core Prozessor. Und ausgeliefert wird das Ganze mit Ice Cream Sandwich. Nein! Nicht nochmal Ice Cream Sandwich jetzt drauf. Aber der Preis dürfte sehr interessant sein. Ebenfalls dieses Display bei 7 Zoll, 1280x800 Bildpunkte Auflösung, IPS HD-Display. Und der Preis ist der Hammer. $166 soll das Ganze kosten, das Hyundai-Tablet. Damit gräbt's natürlich gerade im Preis dem Galaxy Tab 8.0 das Wasser ab. Ja. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, hier, wenn man die technischen Daten durchguckt, außer dem Quad-Core-Prozessor, es kommt nur mit 1 GB Speicher, ja, und 8 GB Flashkartenspeicher, 2 Megapixel hinten und VGA Frontkamera. Das sind natürlich auch Sachen, die ganz klar darauf hindeuten, dass das ein ja sehr, sehr günstiges Tablet ist. Und auch die Batterieleistung mit 3000 mAh ist zwar da wohl noch gut, okay, ja, aber er wird da auch nicht an das Galaxy 8 da rankommen. Ja, also da sieht man schon deutlich die Unterschiede. Auch wenn es optisch genauso aussieht, ist es technisch dann doch unterlegen. Und auch das mit einem Ice Cream Sandwich ist wirklich nein, nicht mehr so okay. Ja, ich habe beide Artikel vom 8.0, Samsung 8 Tablet und vom Hyundai T7 Tablet natürlich verlinkt. Und da könnt ihr euch selbst mal ein Bild davon machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, was Interessantes ist ja aufgetaucht. Die FCC, diese so eine Art, naja, Kontrollbehörde in den USA, wenn es um Frequenzen etc. geht. Da wurde bekannt, dass Google tatsächlich eine FCC-Lizenz für ein Mobilfunknetz erhalten hat in Mountain View. Und da ging es dann erstmal blitzartig durch die Presse. Google steigt in das Mobilfunknetz-Geschäft ein und bla 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 bla. Ne? Aber erstmal sieht's so aus, als ob da Google ganz klein anfängt. Das scheint wohl nicht mehr als ein Testnetz zu sein in Mountain View, denn dort wird eben von Google jetzt ein Mobilfunknetz installiert. Teilnehmerzahl soll auf 200 begrenzt sein, was schon deutlich macht, dass das kein reguläres Netzwerk ist, denn alleine die Leute, die in dem Googleplex arbeiten in Mountain View, allein die könnten damit nicht versorgt werden. Also das hat für mich nur einen Testzweck. Ja. Hm? Ich meine, es wird auch irgendwo eine Logik beinhalten, denn schließlich hat ja Google immer mehr, sagen wir mal, eigene Geräte, ja, die sie vielleicht auch mal testen wollen unter realen Bedingungen. Und dann eben so ein kleines Mobilfunknetz, wo die intern dann das alles testen können. Das wäre natürlich schon eine Lösung. Eine sehr teure Lösung, muss man sagen, ja. Aber ich, ja gut, Google könnte es sich schon leisten. Was dann daraus genau wird, das wird man wahrscheinlich erst in vielen Jahren sehen. Vielleicht ist das ja doch der Anfang eines Google-Mobilfunknetzes, ja. Und die fangen ganz klein an und wollen hier jetzt Tests machen und irgendwann könnte das ausgebaut werden. Ich glaube schon fast, dass es wichtiger war, die Lizenz von der FCC zu bekommen, ja, als jetzt dieses einzelne Netz an sich, ja. Aufpassen muss natürlich Google und vielleicht deswegen auch der ganz kleine, bescheidene Anfang mit den etablierten Netzbetreibern. Denn wenn die sich auf den Schlips getreten fühlen, dann könnten sie den Verkauf von Android-Handys einstellen in ihren Netzwerken. Man will ja schließlich nicht die Konkurrenz bedienen. Ja. Das wäre tatsächlich möglich und glaubt nicht, dass das nicht gehen würde. In den USA geht's alles, wenn es ums Geld geht. Und da kennen die Firmen auch keinen Spaß. Das sieht man leider immer wieder, was dort abgeht. Ja, also Mobilfunknetz im Moment, ja, ganz ruhig, ist überhaupt noch nicht für normale Menschen zugänglich, noch nicht mal für die Mitarbeiter von Mountain View wird also dieses Mobilfunknetz ausreichend sein. Deswegen ganz ruhig, es wird nichts Schlimmes passieren in den nächsten 2-3 Jahren. Habe ich das wirklich gesagt? Aua. Der Boss im Internet ist, damit dürft ihr raten, ich sag's jetzt nicht, aber ihr könnt es euch ja schon denken. Die erfolgreichsten US-Mobile-Apps, ja, die wurden jetzt hier von Comscore ermittelt. Und da ist natürlich Nummer 1 Facebook. Ja, wer hätte das auch anders gedacht? Und jetzt kommt das Interessante. Ja, 5 Plätze hintereinander. Google Maps Platz 2. Google Play Platz 3. Google Search Platz 4. Gmail Platz 5. Und YouTube Platz 6. Auf Platz 8 ist erst Apple iTunes. Und da sieht man mal, man glaubt es nicht, Google Play vor Apple iTunes. Und wow, wir hätten das gedacht, ja, nicht zu fassen. Man muss hier allerdings auch übrigens ganz klar dazu sagen, dass diese gesamte Aufstellung übergreifend ist auf alle mobilen Plattformen, ja. Und das bedeutet, dass zum Beispiel die Google Maps App oder die Google Play App, ich weiß gar nicht, ob es die gibt, oder vor allem Gmail eben, dass die eben auf alle Systeme zählt, die Zahlen, ja. Das gilt natürlich auch für die anderen, aber Apple iTunes gibt's nun mal eben nur auf dem iPhone. Und ja, selber schuld, ne? Oder sagen wir, haben wir nochmal Glück gehabt, ne? Google Maps gibt's ja wieder auf iPhone, dürfte also auch hier dann doch in die Zahlen schon ein bisschen mitspielen. Aber trotzdem, Google Play gegenüber Apple iTunes, das hätte ich ehrlich gesagt so nicht gedacht. Wahnsinn, wenn das nicht so eine renommierte Firma wäre wie Comscore, würde ich das Ganze auch nochmal sehr skeptisch hinterfragen. Ja, aber Comscore ist eigentlich schon eine verlässliche Quelle und eigentlich auch gar nicht so Google-affin. Ja, eher umgekehrt, also wenn selbst die das schreiben, dann, also das hat den Redakteur da wohl doch ein paar graue Haare gekostet, hier, ja. Das hier zu schreiben, wahrscheinlich hat er hat er noch ein paar Mal den Kopf gegen den Tisch geknallt, aber ja, gut, ist Wahnsinn, sehr schön. Wer hätte das gedacht? Ich schon. Aber noch nicht jetzt. Meine Güte, heute guckt mir wieder so ein Schelm über die Schulter. Ich bin vielleicht auch noch so ein bisschen high, ja, von der Grippe und so. Also, aber ja, es ist ja immer irgendwas. Und high macht mich auch ganz klar diese Vorstellung, die Google hat in Zukunft. Und es sieht wirklich so da, danach aus, dass sich Google unmittelbar bereit macht dafür, die Passwörter in dem Sinne abzulösen. Endlich. Ja, endlich. Und was könnte eben nachkommen, Passwörter? Also man hat es ja schon letzte Woche im Internet gesehen, die Möglichkeit Dongles, ja, zu benutzen. Auch da kam so ein Projekt Nubby, hat sich das genannt. Ja, das fand ich sehr faszinierend und warum auch nicht. Und jetzt verstärkt in den Fokus gerückt diese Woche ist NFC. Ja, ganz klar, also viele Android-Geräte haben NFC integriert und damit eine potenzielle Möglichkeit, hier einen Schlüsselcode abzulegen, einen sehr, 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 sehr komplizierten Schlüsselcode, der dann eben übertragen werden kann auf zum Beispiel einen Leser, ja, der am Rechner beispielsweise angeschlossen ist. Um es klipp und klar zu sagen, die nächste Stufe der Passwortabfrage beziehungsweise der Authentifikation wird hardwaremäßig sein. Ja, definitiv. Egal, ob jetzt auf einen USB-Stick, auf einen Dongle, also so ein Nubby, oder eben per NFC, man wird das über Hardware lösen. Ja, warum? Ganz klar, es wird immer als Argument genommen oder als negatives Argument gegenüber diesem Vorhaben, Passwörter abzulesen. Ja, aber wenn doch jemand den Key hat, zum Beispiel den USB-Stick oder das Handy, ja, dann kann der sich ja einloggen. Ja, wenn jemand den Wohnungsschlüssel hat, dann kann er auch in die Wohnung reingehen. Wenn jemand den Autoschlüssel hat, dann kann er auch mit dem Auto wegfahren. So ist das nun mal. Aber man darf nicht bedenken, dass etwas Physikalisches, ja, schwerer für jemand, der gezielt zum Beispiel einen Account hacken will, zu bekommen ist, als eben eine virtuelle Geschichte, eine virtuelle Sache, ein Passwort. Ein Passwort, da braucht man sonst nichts mehr. Ja. Wenn man das Passwort knackt oder wenn jemand das Passwort in Erfahrung bringen kann, ja, dann passiert es auch virtuell. Da merkt meistens der Angegriffene noch nicht mal was davon, erst wenn es zu spät ist. Ja. Während, wenn man ein physikalisches Ding hat, das man noch braucht, um weiterzukommen, ja, dann ist das schon mal ein besserer Schutz. Und somit ist es definitiv, wäre es möglich, dass das sogar komplett das Passwort ablöst, was allerdings hier orakelt wird, und das wiederum gefällt mir nicht ganz so, dass das nur als Zusatz funktionieren soll, zu einem Passwort. Nee. Da sage ich nee, weil wenn, dann möchte ich da auch den Komfort haben, das dann mit meinem NFC-Gerät beziehungsweise mit so einem Nubby zu entlocken, ohne dass ich eben nochmal zusätzlich ein Passwort eingeben muss, weil sonst muss ich mir trotzdem wieder die Riesenlisten von Passwörter merken, ja, beziehungsweise eben dann mit Passwortprogrammen das Ganze speichern. Ja, und da brauche ich so ein Hardware-Teil jetzt eigentlich nicht mehr. Ja. Die Sache mit Passwörter in der Cloud, das haben wir ja schon mal gehabt. Ich meine, es gibt Möglichkeiten beispielsweise mit KeyPassX. Ja, da kann man ja noch eine Datei nehmen. Diese Datei sollte man dann eben nicht in die Cloud legen, sondern nur lokal vorrätig haben auf den Geräten. Ja, beispielsweise. Somit kann man dann eben die passwortgeschützte und mit der Datei kodierte Key-Datei auf den Server legen. Ja. Selbst wenn jemand diese Datei, also wenn die, jemand diese Datei da rankommt, kopieren kann und er das Passwort knacken könnte oder in Erfahrung bringen könnte, da braucht er immer noch diese Datei, die aber nur lokal auf den Geräten gespeichert ist. Also wird's da auch schwierig. Und deswegen ist das schon zumindest mal von der Passwortdatei her jetzt sicher genug. Solche Systeme könnte man natürlich einführen. Ja. Im Prinzip ist das Nubby auch nichts anderes. Da ist ein Hardware-Teil dann dazu zu einem Passwort. Aber das ist nicht Sinn der Sache, finde ich. Ja. Das ist nicht Sinn der Sache. Dann bitte einen Schlüssel generieren, der sicher genug ist. Ein Hardware-Schlüssel. Und das reicht mir dann aber auch. Ich kann mir vorstellen, dass da Leute sehr paranoid sind und dann nochmal ein Passwort haben möchten, aber bitte dann abschaltbar. Ja, weil das ist zu viel. Ja, und der Traum von hier, ich bin am Rechner, das bin ich, hier kann ich mich authentifizieren, zack, so, und jetzt Rechner, bitte niemals mehr fragen in dieser Sitzung, ja, solange bis ich mich wieder vom Rechner entferne, nach dem Passwort. Ich will damit nie mehr belästigt werden. Bei keiner Webseite, bei keinem Programm. Wehe. Ja, wehe. Ich werde nochmal belästigt mit einer Passworteingabe. Dann drehe ich aber durch. Und wenn es dann zum Beispiel sowas sein soll wie Admin Rechte, dann vielleicht nochmal, okay, jetzt nochmal das NFC-Gerät auf das Lesepad legen. Gut, dann lasse ich daran liegen und so, okay. Und wenn ich das wegmache und dann wird gesperrt. So ist das. So stelle ich mir das vor. Nicht nochmal ein Passwort. Ja, also schöne Zukunftsaussicht. Passwörter, bye bye. NFC, ahoi, warum nicht? Ja, wobei NFC, wie gesagt, vielleicht auch alternativ dann diesen Nabi oder USB-Stick, weil nicht jeder hat ja ein NFC-Handy, das muss man natürlich auch sagen. Aber es geht auch über NFC-Sticker, die man überall draufkleben kann. Ja, und dann eben benutzen kann. Also warum nicht? Diese NFC-Tags kosten nicht mehr viel. Ja, dann einige Medien werden sich jetzt verwundert die Augen reiben, nämlich die, die den Google Plus-Zug da komplett verpasst haben und glaubt haben, wenn sie immer wiederholen, wie wenig los auf Google Plus doch ist, dass sich das dann irgendwann bewahrheiten wird. Nein, aber eine Falschinformation, das hat man schon gemerkt, wird nicht richtiger dadurch, dass man sie dauernd wiederholt. Das hat jetzt auch wohl, das haben jetzt wohl auch einige gemerkt, denn tatsächlich, Google Plus ist das zweitgrößte Social Network auf der Welt. Nummer 1 ist Facebook mit 693 Millionen aktiven Nutzern, Google Plus mit 343 Millionen aktiven Usern und Twitter, der Platzhirsch momentan, da eigentlich immer Platz 2 war hinter Facebook, 288 Millionen aktive User. Also Google Plus noch deutlich vor Twitter. Und das ist eine Überraschung. Wahnsinn. Also ich bin, als ich die Meldung gelesen habe, war ich erstmal sprachlos, habe da nochmal rumgeforscht. Und in der Tat ist es so, was hier steht, kann eigentlich schon belegt werden. Klar war ja, dass Facebook so viel, also deutlich vorne ist. Ja, also das war abzusehen. Hm. Aber sind wir mal ehrlich. Selbst ich als sehr optimistisch eingestellter Google Plus Nutzer von Anfang an, ja, hat mich das heute überrascht, als ich das gelesen habe, ja, dass Google Plus Nummer 2 ist, weil Twitter, ich meine, Twitter wird ja überall propagiert, ja, überall, im Fernsehen, keine Sendung kommt mehr ohne das Hashtags oder zu erreichen, Ads, bla bla bla, ja, und das ist ja mal faszinierend, dass Google Plus da vorbeigezogen ist. Die aktiven Nutzer ist übrigens in der Tat so einzuordnen. Ja. Genau in demselben, sag ich mal, Stil, wie jetzt zum Beispiel Facebook mit aktiven Nutzern oder Twitter mit aktiven Nutzern eingeordnet ist. Es werden dieselben Kriterien wurde da angesetzt. Ja. Entsprechend kann man natürlich bei allen drei spekulieren darüber, sind es tatsächlich aktive Nutzer, was machen die, was sind das für Nutzer, sind das vielleicht Firmenseiten, ja, und so weiter und so weiter. Ja, möglicherweise, und es geht ja auch nur darum, dass eben die Relation da stimmt, ja, und ja, sagen wir mal, jetzt bei allen wären jetzt 10% von der Zahl, ja, oder sind wir mal total skeptisch, ja, für die super skeptischen Leute, ja, 50%, ja, von dieser Zahl stimmt nicht, ja, das heißt, es ist nur die Hälfte der aktiven User als die Zahlen, die jetzt ermittelt wurden. das tut aber nichts daran ändern, dass Google immer noch Platz, Google Plus immer noch Zweiter ist, ja, bei den Social Networks. Weil eben diese Kriterien für alle gelten. Wer sagt mir denn, dass 693 Millionen aktiven User bei Facebook sind, ja? Da müssen eben Kriterien angesetzt werden und die wurden angesetzt und deswegen kam man eben bei diesen drei Networks auf diese Zahlen. Wahnsinn, oder? Cool. Freut mich sehr für Google Plus. Ja, übrigens, die Zahlen steigen weiterhin, genau wie bei Twitter steigt auch. Bei Facebook gehen die Zahlen momentan etwas langsamer voran. Ja. Aber da muss man fair bleiben. Natürlich, klar, Facebook hat ja schon, sag ich mal, so eine kritische Masse überschritten. Und da fehlen vielleicht auch einfach die Leute, die dann noch zu Facebook kommen können, weil die ja sowieso schon bei Facebook sind. Ja. Und das hat eben bei Google und Twitter, bei Google Plus und Twitter haben das eben, da gibt es noch mehr Potenzial, um noch mehr Nutzer zu bekommen. Also, sehr schöner Erfolg für Google Plus. Dann haben wir noch was aus dem fernen Japan. Japan-Meldungen, die erfreuen mich immer besonders, weil die oft sehr unkonventionelle Sachen haben, die bei uns niemals erscheinen werden. So dürfte es auch sein mit dem Infobar A02. Diese Oberfläche wurde nämlich jetzt angekündigt, ja, und mit einem interessanten Design auch. Das gefällt mir sogar sehr gut. Ich bin ja eigentlich Verfechter von Stock Android Design, aber diese Oberfläche könnte ich mir als App vorstellen, die ich dann starten kann. Ja. Hier wird sie natürlich leider wieder integriert direkt ins Gerät. Dieses Interface, das auf Android 4.1 basiert, wird übrigens von KDDI gemacht. Das ist ja eine Firma in den USA, die sich eben hier auf solche alternativen Sachen da auf, festgelegt hat. Sehr schön sieht es aus. Das müsst ihr euch angucken, das ist natürlich jetzt sehr schwer zu beschreiben. Sieht aber oder fasst so ein paar Ideen auf von dem Windows 8, wobei man muss sagen, hier diese Infobar-Oberfläche war schon vor Windows 8 aktiv. Allerdings, glaube ich, gab es da auch schon Screenshots nach außen, ja. Also, ich weiß nicht, wem ich da jetzt die Credits geben soll für diese Oberfläche. Ist aber nicht einfach eine Kopie jetzt von Windows 8. Im Gegenteil, sieht sehr schön aus. Und ich denke, da könnte ich mich mit anfreunden. Interessant ist, dass das Gerät selbst von HTC gebaut wird. Ja, klar. Und da ist es schon interessant. HTC kann also doch anders als Sense, ja, wenn auch diese Oberfläche nicht von HTC entwickelt wurde. 1,5 GHz Snapdragon S4 Prozessor, das ist ja dann der Quad-Core, soweit ich das noch intus hab. 16 GB Flash-Speicher, erweiterbar mit Micro-SD-Karte, 1 GB Hauptspeicher, 720x1280 Bildpunkte TFT-Display mit 2100 mAh Batterie. Das ist auch schon mal nicht schlecht. LTE soll das Ganze auch können. Und wie sich für viele japanische Handys gehört, natürlich auch eine TV-Antenne, die integriert ist im Gerät, damit die auch tatsächlich TV schauen können. Ja, das Gute ist manchmal einfach so simpel. Bei uns wird's ja auch gehen, aber bei uns macht's einfach keiner. Naja, wir verkennen das als eben noch ein bisschen. Ne? Japan, Japan, Japan. Ach, wie schön die Ideen, die die so haben dort. Das setzt sich doch einmal Technologie durch, die tatsächlich was bringt und nicht nur die irgendwie ja logisch sein muss in Form von ich weiß auch nicht. Eigentlich ist das logisch von uns, ist eigentlich das unlogisch von Japan. Ja, und das ist gut so. Deswegen kommen die neuen Entwicklungen auch aus Japan mittlerweile. Amazon bietet eine neue Version der Cloud-App an, um Fotos automatisch hochzuladen. Also so eine Auto-Upload-Funktion. Ehrlich gesagt, ich war verblüfft, als ich die Nachricht gelesen habe. Ich war nämlich der Meinung, dass es schon die ganze Zeit ginge. Wenn das nicht gegangen ist, dann muss ich sagen, sinnlos as sinnlos can be. Ja? also sinnloser geht's gar nicht mehr, so eine App zu machen, eine Foto-App, die keine Auto-Upload-Funktion hat, das wäre für mich definitiv ein Kriterium zu sagen, nö, brauche ich nicht. Was tue ich damit? Das ist ja verrückt. Aber wie auch immer, jetzt hat es jedenfalls die App und kann dann entsprechend auch eingesetzt werden, um eben die Sachen nahtlos auf die Amazon Cloud zu übertragen. Immerhin. So. Amazon hat übrigens hier 5 GB frei für solche Sachen und ansonsten muss man dann eben Speicher hinzukaufen. Ja, dann ein schönes Spielchen, ja, auf das ich kaum warten kann. Ich habe hier mal ein Video verlinkt. Das Ganze nennt sich Blitz Brigade und ist ein Shooter. Ich weiß noch nicht, ob es ein 3D-Shooter wird, eher wahrscheinlich so ein Third-Person-Shooter. Und das Ganze erinnert mich wirklich, wie auch hier in dem Artikel auf Android Central gesagt wird, massiv an Battlefield Heroes, ja, wer das noch kennt, so dieser Comic-Ableger, wenn man so will, von Battlefield. Die Idee war eigentlich gar nicht schlecht, hat sich immer nie so richtig durchgesetzt. Nun will Gameloft mit dieser Blitz Brigade da reinhauen in diese Kerbe. Und das Video, das überzeugt schon mal, ja, jedenfalls mich, richtig hammerhart. Grafik super süß und so, aber dann, ja, richtige Waffen, richtiges Blut, da geht's rund wie's Tier. Einige dürften da geschockt sein, ja, aber ich denke, das wird auf jeden Fall auch technisch von der Grafik her ein ziemlich anspruchsvolles Spiel. Ich befürchte, dass es auf meinen Geräten nicht mehr zufriedenstellend laufen wird. Und ich befürchte natürlich, dass wie so oft hier bei Shootern, dass die Steuerung auf den Touchscreen-Geräten eben nicht meinen Erwartungen entspricht. Ich habe bisher noch keine vernünftige Steuerung gesehen für einen 3D-Shooter bzw. Third-Person-Shooter. Und deswegen, ich muss sagen, ich freue mich drauf auf das Spiel. Ich werde es auch sofort austesten, wenn es rauskommt. Demnächst soll es erscheinen auf Android und das bedeutet natürlich wieder jede Menge Fun und Action. Aber wie gesagt, erstmal muss ich das mir angucken, ob die Steuerung überhaupt irgendetwas ist für mich. Ja, das ist halt leider so eine Geschichte. Ein bisschen stutzig macht mich das auch, dass es von Gameloft kommt. So ganz begeistert bin ich ja von Gameloft nicht. Ich habe immer das Gefühl, die haben da irgendwelche Abfragen vorher drin, die das Spiel doch ein bisschen langsamer macht, als es eigentlich sein müsste. Und in Verbindung dann mit dieser Blitz Brigade, wo ich erwarte, dass es sehr viel Rechenleistung braucht auf dem Gerät, dürfte es bei mir dann äußerst übel aussehen auf den Handys. Schauen wir mal, wie das aussieht. So, weil wir gerade schon von Spielen sprechen, ja, 15 Ouya-Spiele, ja, könnt ihr euch mal angucken, gibt's Previews und so weiter. Da sind einige interessante dabei. Was mich vor allem sehr interessiert hat, war hier einmal dieses Legend of Barubash. Ja, das sieht sehr gut aus. Und auch dieses Dragon Maze. Das finde ich sehr fantastisch. Erinnert einem sofort an Diddy Kong vom N64. Das wäre doch mal was. Sehr schön. Was auch gut aussieht, da sehe ich allerdings leider nur ein Screenshot, ist das Alien Patrol. Da tue ich mir auch viel davon erhoffen. Ganatron, ja, das ist mehr was für die Retro-Freaks, obwohl es nicht direkt auf Retro getrimmt ist. Tales of People, das hört sich auch sehr, sehr interessant an, auf jeden Fall. Aber insgesamt muss ich hier sagen, bei den Veröffentlichungen, die Entwickler müssen aufpassen, dass nicht zu viel Retro-Style drin ist, finde ich. Ja, weil Retro ist das schön und gut, aber wenn man so eine neue Konsole irgendwie fördern will, wäre es vielleicht gut, erstmal neue Games zu bringen und hier Retro jetzt nicht als das Haupt Ding zu machen. Nur haben natürlich die Entwickler des Ouya hier keinen Einfluss drauf. Die Entwickler bringen diese Spiele raus, die Softwareentwickler, nicht die Hardwareentwickler natürlich. Und nur ist mir das halt jetzt so aufgefallen. Ich hoffe, dass die Entwickler das im Auge behalten, dass nicht zu viele Retro-Style-Geschichten da drin sind und die neuen Games dann eben wieder vergessen werden. Aber immerhin ist es schön zu sehen, dass die Ouya immer mehr Unterstützung findet und das wird die Gamer-Konsole hier für mich, denke ich mal, ne? Ich weiß noch gar nicht, wann ich die hier ordern kann, aber ich freue mich trotzdem schon tierisch drauf, für 99 Öcken da so Ocken, ja, Öcken, sowas zu bekommen, ist schon sehr schön. Jo, dann gibt's auch noch was Interessantes, was Kurioses. Ich habe gar nicht gewusst, dass Galaxy Tab überhaupt noch so verkauft wird. Galaxy Tab 2, meine ich. Galaxy Tab 2 7.0. War mir nicht bewusst. Aber hier eindeutig wird jetzt in Rot angeboten. Ja. Und für $220 etwa kommt sogar mit Android 4.2 Jelly Bean. Wow, das hat mich ja wirklich überrascht. Ja. Aber bitte, umso besser, sehr schön, wer es also in Rot haben will, jetzt ist die Chance. Ja, die ganze Zeit gedacht hat, nö, schwarz, das mag ich nicht. Ich warte, bis ein Rotes rauskommt. Jetzt kann er es kaufen. Ja, und Huawei, die haben auch noch was hier im Petto. Die haben was gezeigt. Und zwar einen, ja, ich sag mal, sie haben auch eine Box gezeigt, eine Multimedia-Box in der Reihe der hässlichsten Teile, die man sich auf oder an den Fernseher legen kann. Ja, ich bleib dabei, ich möchte ein Nexus Q und sonst nix. Huawei bringt den Media Q M310 als eben schnöde ja, viereckige Box. Sieht aus wie ein halbiertes Apple TV. Furchtbar. Und nix fürs Wohnzimmer definitiv. Ah, vielleicht kann man es hinten am Fernseher verstecken. Sieht zwar immer noch besser aus als das Asus-Teil, dieser Asus Cube da. Das ist ja, also das war ja wirklich schlimm. Hier, wie gesagt, geht's einigermaßen. Die technischen Daten sind okay, soweit. 4 GB interner Flash-Speicher mit Micro-SD-Karten-Slot, Bluetooth 4 und HDMI-Out und HDMI-In. Das lässt darauf schließen, dass man hier also auch Bilder eben durchschleifen kann mit eingeblendeter Android-Oberfläche. Genau, die Box ist kein Google TV, sondern die hat ein Android, ein richtiges Android-System drin, also nichts Google TV. Ein SPDIF-Ausgang für digitale Musikausgabe. Natürlich auch ein 3,5 mm Klinkenstecker und Mikrofon ist dabei. Und leider habe ich jetzt hier keine Daten vorliegen, was für ein Prozessor drin ist. Das wäre nämlich mal sehr, sehr wichtig, würde ich doch mal sagen. Ja. Es steht nur dabei, dass es ein Quad-Core Android Media Player ist. Ja, gut, also vertrauen wir mal, dass es gut genug ist. Ja. Es gibt noch eine Version, die M810, die gibt es mit 2 GB Speicher, 8 GB Flash-Speicher integriert. Und auch ein Ethernet-Anschluss ist dann drin und auch ein TV-Tuner wird drin sein. Ob und wann es die Geräte dann bei uns mal in Deutschland geben wird, das ist noch fraglich. Keine Ahnung, ob es die zu uns schaffen werden, aber ja, wenn ich mir das Teil angucke hier, dann wäre es auch nichts für mein Wohnzimmer. Nee. Gut, so, das war's von den News. Jetzt kommen wir mal zu den Community Nachrichten. Zwei Sachen. Einmal keine Frage oder ähnliches, sondern oder doch, ist eine Frage dabei. und zwar hat hier der Alexander die Pixeldichte auf seinem Note 2 erhöht. Ja, also im Prinzip ist es die Skalierung, ja, die da verändert wurde, nicht die Pixeldichte. Das heißt, man kriegt im Prinzip mehr auf das Display drauf. Es wirkt dann eben auch so, als ob es ein bisschen hochauflösender wäre. Und ich lese euch einfach mal die Message so direkt vor. Also Alexander schreibt, ich habe auf meinem Note 2 die Pixeldichte erhöht, zumindest rechnerisch, indem ich die Datei bild.prop im Systemordner verändert habe. Damit wirkt das Display gleich viel hochauflösender und es gefällt mir besser. Allerdings bekomme ich jetzt einige Apps im Play Store nicht mehr. Beispielsweise war das bei Audible der Fall. Nicht mit ihrem Gerät kompatibel, hieß es dort. Wenn ich mir die APK über ein anderes Gerät runterlade, aufs Note 2 kopiere und dort installiere, geht's aber wunderbar. Gibt's ein Workaround, um Apps, die der Play Store als inkompatibel erachtet, doch installieren zu können, ohne den Umweg über ein zweites Gerät gehen zu müssen? Hm. Ja, das Problem ist, dass man, dass der Market eben abfragt, ja, was für ein Handy man hat und was für eine Auflösung man hat. Stimmt eben die Auflösung nicht, dann bringt einem der Market die Meldung, dass das Programm, die App eben nicht läuft auf dem Gerät. Ich meine zu wissen bei gerouteten Geräten, dass es eine Market, dass es eine App gibt, die die hat man früher auch genommen, um zum Beispiel Programme, die nur für die USA bestimmt waren, zu bekommen, ja, obwohl man in irgendeinem anderen Land war. Und ich meine, damit könnte man es mal versuchen, ob man damit die APK von dem Market herunterladen kann, trotzdem, dass der Market eigentlich das sagt, nee, das geht nicht. Ja. Die APK selbst, gut, einige Anbieter bieten auf ihren Seiten die APK zum direkten Download an, ohne den Market, das geht dann natürlich, aber ansonsten wird es halt schon ziemlich schwierig. Ja. Aber auf jeden Fall ein interessanter Ansatz. Ja, gerade bei den ganz großen Auflösungen kann man da natürlich mehr draufkriegen. Allerdings ist dann auch die Schrift mini. Das muss man dann einfach ausprobieren, wie einem das dann zusagt. Ja. Dann gibt's noch eine Response, eine Reaktion auf meinen Einlass, dass Wireless Charger unnütz sind. Und zu dem stehe ich auch nach wie vor der Meinung. Trotzdem hat der Florian geschrieben, hallo Rio, also im Gegensatz zu dir halte ich Wireless Charging für Mobilgeräte für sehr sinnvoll. Der Mini-USB-Port ist zwar wirklich sehr weit verbreitet und an sich eine super Sache, allerdings ist es allzu oft ein ziemliches Gefummel, das Kabel einzustecken. Jedes Gerät hat die Buchse woanders und natürlich versucht man es beim ersten Mal grundsätzlich verkehrt einzustecken. Alleine das nervt schon mal tödlich. Des Weiteren fliegt das USB-Kabel immer störend in der Gegend rum. 2 bis 3 feste Spots in der Wohnung, wo man sein Handy zum Laden einfach ohne Gefummel drauflegen kann. Das wäre sicher eine sehr elegante Lösung. Der letzte Punkt, Laden ohne Kabel ist gleich weniger mechanische Bauteile, die kaputt gehen können. Die Mini-USB-Buchsen sind wirklich sehr filigran und speziell bei meinem alten HTC Sensation war ich beim Einstecken immer sehr vorsichtig, da die Konstruktion überhaupt kein Vertrauen erweckte. Ach ja, Buchse, futsch, ist gleich eigentlich Handy im Abbuchten. Wenn das Ganze noch billiger und kompatibler wird, ist meiner Meinung nach die beste Lösung. Dann kann man den Mini-USB-Port am Gerät auch gleich weglassen. Da muss ich hart einschreiten. Niemals! Ja, jetzt haben wir gerade einmal ein einheitlicher Standard. Ja, ich kann einfach zu jemand anderen gehen, der irgendein Gerät hat, neues Datums, und schon kann ich dort mein Handy auch aufladen über Micro-USB-Anschluss, ja, der übrigens in der EU als Standard vorgeschrieben ist für neue Geräte. Und schon, ja, soll jetzt wieder was Neues kommen, wo, ja, sieh mal an, fast kein Gerät damit aufgeladen werden kann. Nee, so geht das nicht. Ja. Außerdem ist natürlich auch hier, das ist eine Ladestation. Das ist im Prinzip nichts anderes als ein Dock, ja, wenn man so will. Und das Dock muss auch eben angeschlossen werden. Also wireless ist es eigentlich ganz und gar nicht. Ja? Und von daher bin ich da eben weiterhin sehr skeptisch und sehe jetzt da für mich keinen Grund, statt jetzt ein Kabel da reinzustecken, das Handy da drauf zu legen. Ja? Also ich habe sehr lange und sehr viele Handys schon gehabt und ich kann ja versichern, das letzte, was daran kaputt gegangen ist, war der Micro-USB-Anschluss. Die haben alle vorher irgendwie aufgegeben, aber der Anschluss ist immer noch funktionsfähig. Das Ding fällt auseinander, aber der Port, der geht noch. Sorry, also da kann ich mich nicht ganz anschließen. Dennoch ist der Einwand von Florian ganz gut und wenn es wirklich mal ein einheitlicher Standard geben würde, dann könnte man auch was Vernünftiges machen, was ich ja auch gesagt habe. Ein großes Pad beispielsweise, so ein Aufladepad, wo man gleich 4, 5 Handys nebeneinander hinlegen kann, ja. Und dann wird es sich vielleicht lohnen, weil dann braucht man nicht so viele verschiedene Sachen eben zu haben und man kann trotzdem gleichzeitig laden. Statt 4 Netzteile zum Beispiel kann man dann eben gleich 4 Handys laden, obwohl es nur auf einem Pad liegt. Aber ich sag's ganz ehrlich, bis das passiert, ja, da wird noch viel Wasser denn rein runterlaufen. Denn die Hersteller einigen sich grundsätzlich nie, und dann auch noch so phänomenale Ladegeräte zu bringen mit so viel Leistung, dass gleich 4 oder 5 Handys auf einmal geladen werden kann. Ach, wäre das doch schön. Wäre das doch schön. Ja, und dann bleibt zum Schluss nur noch die App der Woche. Ich habe lange rumgesucht, ja. Also die ganze Woche über habe ich hunderte von Apps getestet, was ich denn diese Woche App der Woche machen könnte. Ihr glaubt es nicht? Ihr habt recht. Nein, das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Heute Morgen ist mir eine App ins Auge gefallen und ich habe gesagt, das muss die App der Woche sein. Hab's nochmal richtig ausprobiert, was mir natürlich sehr schwer gefallen ist, ja, hier das auszuprobieren, ja, und ich meine, das ist wirklich harte Arbeit, so eine App zu testen, ne? Das Spiel heißt Captain Clumsy, ja, das ist die App der Woche und ich habe eben im Schweiße meines Angesichtes gespielt, ja. Und es macht riesen Spaß, ja. Wenn es also losgeht, ja, die Geschichte ist eben schnell erzählt. Jeder, also so ein Piraten-Captain hat eben seine Beute ergattert und die fällt ihm runter. Und todesmutig springt er hinterher, um seine Beute zu bekommen. Und die bösen Möwen da, ja, die versuchen natürlich, ihm Energie abzuzapfen. Das heißt, man darf die nicht berühren. Man lässt sich damit also mehr oder minder kontrolliert herunterfallen. Hat einigen Einfluss drauf. Und in späteren Levels kommen dann auch noch zusätzliche Sachen, wie zum Beispiel Kanonen, die einen wieder hochschießen können, so dass man möglichst viele Münzen und ähnlichen Kram einsammeln kann, damit man möglichst viel von seinem Schatz wiedergewinnt. Also zuerst war ich ja skeptisch, weil es dann doch zu simpel aussah. Aber wenn man später, also wenn man ein bisschen spielt, dann wird einem das Spielprinzip ziemlich schnell klar, um was es eigentlich geht. Und diese fiesen Möwen, ja, die sind schon ziemlich nervig dann. Die Abwechslung kommt eben damit zustande, dass immer wieder neue Elemente eingeführt werden, wie eben zum Beispiel dann die Kanonen, ja, bei dem dann eben ganz andere Ecken zu erreichen sind an dem Level. Das heißt, man kann da zum Beispiel die eine Seite nur von oben nach runter abgrasen, dann fällt man auf die Kanonen, dann muss man sich auf die andere Seite schießen, dass man den Rest nochmal abgrasen kann und so weiter. Und dann gibt's am Schluss natürlich, wie man es auch von Angry Birds gewöhnt ist, ja, eine Bewertung nach Sternchen, ja, wie viel Sternchen man kriegt hat. Ne? Und dann wird das nächste Level freigeschaltet und so kann es dann einfach immer weitergehen. Es sind sehr viele Levels da vorhanden. Übrigens, was interessant war, der Soundtrack ist wirklich sehr gut gelungen und der ist auch von demselben, der den Soundtrack für Angry Birds gemacht hat. Da kommt also wieder da ist wieder der Kreis geschlossen, ja. Ari Pulkkinen heißt der. Und also das ist wirklich gut gemacht. Das passt perfekt zu dem Piratenthema, ja. Und ja, mir macht's absolut Laune und deswegen App der Woche dieses Falling Action Captain Clumsy. Ja. Und ich meine da immer und immer wieder so ein Angry Birds Schrei im Hintergrund zu hören. Ja, passt mal auf, wenn ihr das hört euch mal das genau an. Schon im Intro ist das zu hören. Ja, und damit sind wir am Ende der Rios Wochensicht für diese Rios Wochensicht, sage ich Quatsch beim Uncast. Mensch. ich bin eben noch nicht so ganz gesund, ne? Also, im Uncast sind wir jetzt am Ende. Und wenn ihr Ideen, Informationen, Anregungen habt, dann könnt ihr mich erreichen unter Google Plus Uncast, dort die Community auswählen, die Uncast Community. Dort könnt ihr mich erreichen oder auch Kommentare zu den einzelnen Themen und so weiter abgeben. Oder ihr schreibt mir eine Mail rio@thenetcast.com. Alle Links und Informationen findet ihr auf der Seite ancast.thenetcast.com. Und dann denkt ihr immer auf die Mehrzahl, thenetcast.com, sonst landet ihr irgendwo anders da, aber nicht bei dem Ancast. Und damit sag ich, habt eine schöne Woche, bleibt gesund und haltet die kleinen grünen Antennen steif. Und ich bis nächste Woche. Tschüss!